Yes. Klug und schauen.
Biertacher Podcast.
Folge 47.
Mit dem Gregor.
Mit dem Horst.
Mit dem Johnny.
Martin.
Und Peter.
Peter, unser Gast da vom Smart Home Podcast.
Smart Home Podcast.
Ja, starten wir mal mit den Hausmeisterthemen.
Ich beantrage, dass wir die Selbstbeweihräucherung nennen.
Auch nicht schlecht. Ja, wir sind ja Platz 8, wenn du das schon so ansprichst. Beim European Podcast Award, oder?
Heißt ja, das so? Ja, den wir vor vielen Monaten irgendwann aus Gaudi beantragt haben.
Ja, ich habe schon vollkommen vergessen, dass wir mitgemacht haben. Wie bist du drauf gestolpert?
Ich glaube, über die Susanne Mandl vom PC Mark Nux Podcast. Die hat einmal gepostet, dass wir sie bitte voten sollen. Und dann habe ich sie brav gewotet und glaube ich bei der Gelegenheit dann unseren Podcast eingetragen.
Ja, also.
Und das auch sofort wieder vergessen.
Ja, stolzen Platz 8 von 15. Danke für alle Votes, kann man dann nur sagen. Ja, und ansonsten, es hat sich auf Google Plus wieder ein bisschen was getan. Der Johannes hat wieder Feedback gegeben. Also nicht der Johnny, sondern der Johannes Klopf.
Ja.
Hat positiv angemerkt, dass wir so gute Soundqualität hatten beim letzten Mal mit Vogelgezwitscher und allem. Vielleicht hat das auch ja mit der neuen Produktionstechnik ein bisschen zu tun, weil ich ja jetzt erfolgreich die von Peppi die Levelator adaptive Kompressionssoftware am Start habe.
Unter Linux?
Nein, unter Linux unter Wine.
Oh.
Aber war auch etwas schwierig zu applizieren. Ich meine, jetzt läuft es ohne Probleme, muss aber ein bisschen gut zureden dem Ganzen. Hab dazu eh auch ein eigenes Post verfasst.
Verstehe ich das richtig? Der Biertaucher-Podcast wäre weniger schön, wenn du ihn jetzt nicht mit unfreier Software verwenden würdest. Bier schmeckt automatisch schlechter.
Naja, ich könnte es schon mit freier Software machen, aber es wäre ein wahnsinniger Aufwand. Eine adaptive Kompression.
Klassischer Fall von Information.
Da ist eine Lücke. Also begabte Soundprogrammierer, hockt euch ran.
Genau.
Was ist los?
Ja, soweit zu den Hausmeisterthemen. Starten wir mit unseren hoffentlich vorhandenen Themen.
Ja, also der Florian ist heute nicht da und liest uns auch nicht am Laptop vor, was wir für Themen gesammelt haben. Und deshalb wird es heute ein bisschen konfuser als sonst.
Sollen wir vielleicht einfach die Reddit
nehmen? Ja, du einfach, Martin.
Das nächste Thema wäre, Silicon Valley ist komplett verrückt. Facebook bezahlt 1 Milliarde Dollar für Instagram.
Ja. Vom Johnny, oder?
Nein, vom Johannes Klopf.
Ah, vom Johannes Klopf.
Ja, okay. Ich habe mir die Story durchgelesen.
Bitte schön.
Es gibt eigentlich nicht viel dazu zu sagen, außer dass eben Facebook jetzt sich überlegt, komplett verrückt bleibt und sich jetzt überlegt, Instagram zu kaufen.
Haben sie gekauft, oder?
Haben schon gekauft, ist schon über die Bühne gegangen.
Zumindest wurde das ja auf Twitter aufgetaucht.
Und da hat, glaube ich, so Mark Zuckerberg auch so eigene Aktien reingesteckt, also es dürfte ihm richtig wichtig gewesen sein, das übernehmen.
Soll ja im Sommer sein von Facebook und da wird ja geschätzt, dass da Unmengen von Milliarden sozusagen an frischem Geld daherkommen und die werden jetzt gleich verpulvert, bevor es überhaupt stattgefunden hat. Ausgezeichnete Idee. Naja, was ich so gelesen habe, soll ja quasi ein Teil von soll in Bar gezahlt werden und der andere Teil in Facebook-Aktien. Also es ist jetzt 1 Milliarde Scheine quasi.
Die ist einer von euch Instagram-User?
Seit 5 Stunden.
Bitte, erzähl doch, Johnny.
Nein, seit kurzem gibt es das erste Version für Android. Mhm. Ich denke, auf den Apple-Plattformen ist es schon länger verbreitet. Man sieht es ja oft auf den Twitter-Streams.
2 Jahre eigentlich.
Die Fotos. Aber ich habe noch nicht ganz so den Mehrwert erkannt. Es hat schöne Filter für
ist
Fotos.
Ist das so wie Flickr jetzt, also dass ich meine Fotos uploaden kann?
Nein, du kannst nur... Also soweit ich es kapiert habe, ich habe es ja natürlich als Symbian-Benutzer erst recht nicht verwendet. Aber es ist auf der einen Seite so wie Flickr, weil es ein bisschen eine Community gibt. Und nur so wie bei Twitter, da folgt man sich halt gegenseitig und sieht dann quasi, wenn die Freunde was posten. Und man kann halt natürlich dann ein Foto, wenn man es hochgeladen hat, was nur über die App geht, das ist der Unterschied, nicht über die Website. Oder die Website kann eigentlich überhaupt nichts, weil wenn man nämlich einfach nur browsen will, dann muss man schon von einem dritten Website benutzen, die über die API die Fotos holt. Mhm. Ich glaube, das ist Inc. 365.
Aber der Sinn ist jetzt schon, dass eine Foto-Upload- und Sharing-Seite ist? Oder was ist das Sinn?
Ja, genau. Ein besonderer Dreh daran ist, dass es so viele Fotofilter gibt, wo die das eben auch ein besonderes Aussehen geben. So ein Polarit, Ästhetik oder...
Also ich kann die Foto-Effekte
online machen. Die Idee war halt, dass die Kameras vom iPhone waren ja bis zum 3GS eher mies. Das 3GS, war das okay? Gott und Gott.
Das war der Hintergrund.
Und das iPhone 4 ist das erste, wo man mit allen zugedruckten Augen sagen kann, die Kamera ist gerade noch akzeptabel. Und deswegen ist es notwendig, dass ich einen schicken Filter drüber zu legen bei den alten iPhones, ja, ganz besonders. Und das ist, es ist auch so, dass die Auflösung der Fotos ist total niedrig. Ich glaube, so 600x600 Pixel oder so. Und naja, da schaut dann halt bald einmal was ganz, ganz, ganz gut aus.
Ja. Und sie bilden sich auch ziemlich viel rein. Also die User sind sehr bedacht auf die Ästhetik ihrer Fotos, weil wie die Android-App rausgekommen ist, gab es dann gleich eine große Story, genau, und einen großen Aufschrei, dass jetzt die ganzen Android-User, die in ihren Augen von den iPhone-Usern schlechteren Phones am Start haben, jetzt auch schlechtere Pics raufladen oder durch die Qualität, genau, der Fotos leidet. Es einen eigenen Hashtag gegeben mit, weiß ich nicht, Team iPhone und Team Android, genau, und die haben sich dann hin und her
beschossen. Ja, die Android-User haben ja natürlich viel schlechteren Geschmack als erstes einmal, weil sonst hätte sie sich ein iPhone gekauft, alles klar. Und zweitens, durch die große Menge haben sich viele beschwert, dass es lahm wird, das Instagram. Aber zum Glück haben sie jetzt $1 Milliarden, dann können sie ein paar neue Server kaufen.
Ja.
Aber ich warte nur darauf, wenn ich das erste Foto von Facebook so Richtung Instagram umschieben kann, weil dann gibt es noch mehr schlechte Fotos, weil dann können alle Feature von Benutzer auch noch Fotos rüberschicken.
Oh mein Gott. Ja, ich drücke denen die Daumen oder so. Ich weiß nicht, ich bin immer so skeptisch, wenn so erfolgreiche Projekte von noch größeren Projekten übernommen wird, wie zum Beispiel TweetDeck oder so, und die dümpeln dann halt vor sich hin. Die werden dann schon noch weiterentwickelt, aber es verlangsamt sich oder es geht dann halt in Richtung Facebook, was aber die Eigenständigkeit und die Attraktivität der Plattform vielleicht ein bisschen drücken kann. Naja, wird man sehen.
Laut Facebook ist jetzt die größte Akquisition, also von den Nutzerzahlen her. Sie haben noch nie ein Unternehmen gekauft, das so viele Nutzer schon hatte. Also sie übernehmen eine riesige Nutzerschaft von Nutzern.
Wobei man davon ausgehen kann, dass sehr viele von diesen Instagram-Usern sowieso einen Facebook-Account haben. Also
du kannst ja aus der App heraus direkt auf deine Facebook-Dings share.
Also ob sie jetzt wirklich so viele neue User dazu gekriegt haben.
30 Millionen User gibt es angeblich bei Instagram. Mhm.
Aha. Puh. Aber ich weiß
30
nicht genau,
Millionen? Das habe ich im Radio aufgeschnappt. Auf Ö1 ist das nämlich sogar berichtet worden.
Du hast ja eigentlich so...
Im Mittagsjournal haben sie es gebracht. 30 Millionen? Ja, kann ich sein, wieso nicht.
Jetzt machen wir genau das, was wir sonst Radiosendungen vorwerfen. Wir plappern unreflektiert Sachen nach, von denen
das
wir nicht
so unsere Stärke.
Also bitte, jetzt machen wir endlich mal was Vernünftiges. Es gibt ja haufenweise alternative Apps. Man muss ja nicht Instagram. Was gibt es für Android? Wisst ihr was?
Ich bin so fotoschwach.
Also
ich habe nur das Foto-Upload zu Google.
Wenn ich mal das nachplappern, was ist mit meinem Twitter-Stream wieder sehe. Und das ist, glaube ich, vor allem Big Please. Ist das eine? Das, ja? Ist das eine App, gell?
Genau, so eine App. Dann gibt es noch
Kamera 360, genau.
Ähnliche Effekte und so.
Und okay, dann das Allerwichtigste, das gibt es nicht für Symbian, das ist Molomi. Das kommt aus Thailand. Das ist so ein komischer amerikanischer Blödsinn. Und Molomi gibt es für Symbian, Android, BlackBerry. Und demnächst, glaube ich, Windows Phone.
Sind die alle gratis, die?
Sind alle gratis. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das auch so mit Community dahinter oder bei Kamera 360, das wird jetzt nur lokal genutzt.
Okay.
Also aber bei schöne Fotos lokal speichern und dann kann ich es natürlich auch sharen mit meinen Android.
Ist das eine eigene Kamera-App oder?
Das ist eine Kamera-App, genau. Okay. Und zum Beispiel im Gegensatz zur Samsung hauseigenen App funktioniert sie auch dann noch, wenn man weniger als 10% Akku hat. Weil diese Einschränkung finde ich absolut arbiträr und sinnlos. Ja. Unter 10% Akku kannst du keine Fotos schießen auf dem Galaxy S2.
Aber es ist uns zu schier werden für diese
Insta-Pick-User. Ja, keine Ahnung. Ich will nicht mehr telefonieren, ich will nur mehr Fotos machen und die Entscheidung mit mir.
Wir abgenommen.
Sehr schön. Also Molomi hat auf jeden Fall eine Community dabei und da gibt es dann einen Haufen Asiaten, die einem folgen. Das wird weit verbreitet.
Interessant.
Aber ja, man kann halt zu den einzelnen Fotos dann Kommentare und Likes abgeben. Und da gibt es auch eine Website, wo man das Ganze browsen kann. Die URL ist wahrscheinlich molo.me. Und ja, was kann das Ding noch? Ah ja, und es gibt Badges, ich wusste was vergessen.
Ah, Badges, ganz wichtig.
Und genau, und bei Molomi ist es so, dass manche Filter erst freigeschalten werden, wenn man eine gewisse Anzahl an Fotos draufgeladen hat.
Das ist ja wie bei diesen Handy-Games oder so.
Ja,
oder
der ein bisschen Macher gamifiziert macht. Ist
das
schon.
Wow, so diese Badges und diese Sachen überall.
Und,
Von E-Book bis zur Foto-App.
Genau, und das ist natürlich eine Kamera-App, wo du Fotos direkt machen kannst und die werden dann, also da ist die Auflösung auch eher niedrig. Oder du kannst Fotos aus der Galerie nehmen, die du halt mit voller Auflösung gemacht hast. Da kann man dann zoomen, croppen und alles. Ich weiß nicht, ob das die anderen Instagram kann. Keine Ahnung, ich habe noch nie Instagram benutzt.
also bei Android habe ich gesehen, man kann auch vor, also zuvor aufgenommene Fotos aus der,
ja, okay, passt,
aus der Gallery rausholen und bearbeiten mit den Instagram-Filtern. Was ich aber nicht zum Beispiel kann, also nicht gesehen habe jetzt am ersten Blick, vielleicht geht es irgendwie, dass man Fotos mit dieser App aufnimmt und dann lokal einfach abspeichert. Oder
okay, bei Molomi ist es so, dass die in den normalen Fotoordner dann reinkommen.
Aber ich, vielleicht habe ich es nur übersehen, ob es wie gesagt nur.
Aber da, man kann sich aus dem Internet was runterladen. Ja. Besser als 600x600.
Mal schauen, ob ich das ausprobiere. Ich bin so netzwerkfaul.
Ja, also ich habe eigentlich lieber Vifrog und Flickr benutzt, um Fotos zu tweeten, weil beide Dienste nämlich es erlauben, die Fotos in voller Auflösung reinzustellen und da bleiben dann auch die Metadaten erhalten.
Ah, okay. Und
bei Vifrog kommt man. Achso, also bei Vifrog muss man irgendwie dreimal klicken, bis endlich dann das Foto in der vollen Auflösung daherkommt. Mhm. Und dann weiß ich jetzt nicht, ob die Metadaten angezeigt werden, aber jedenfalls sind sie, wenn dann nur noch das Bild im Browser offen ist und sonst nichts, kann man die Datei runterladen und da sind die Metadaten dann noch drinnen. Mhm. Ob das jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil ist, muss jeder für sich selber überlegen.
Weil das ist bei GPS-Position nicht so.
Genau, bei Tweetpic ist das eben nicht so. Und bei der. Und also ich weiß jetzt keine Details mehr, aber wie diese ganze Aufregung um Tweetpic wegen der Lizenz war, da habe ich extra geschaut, welcher andere Dienst vernünftige Lizenzbedingungen hat und da bin ich halt dann auf Vifrog gekommen. Aber was man alles für Rechte abgibt, wenn man Vifrog benutzt, kann ich jetzt nicht mehr sagen.
Na gut, ich würde sagen, dann nutzen wir die Gelegenheit, dass wir einen Gast da haben. Erzähl doch von deinem Podcaster-Dasein.
Nichts zu sagen.
Du hast eine neue. Das werden wir später noch reinkleben. Jetzt erzähl von der neuen. Ich habe jedenfalls die neue Folge angehört, aber nur im Sinne von angehört, die ersten 10 Minuten.
Na bitte, dann hast du schon wenigstens mal einen Jingle gehört.
Ja, da wollte ich nämlich drauf kommen. Das ist ja genial. Also, wie hast du einen Jingle produziert? Jetzt ist eine Frauenstimme eine.
Ja, diese Frauenstimme, die habe ich mir gratis gekauft. Das ist nämlich eine Text-to-Speech-Application.
Wirklich?
Ich habe keine Frau aufgetrieben, deswegen habe ich jetzt mir durch einen Computer ersetzt.
Cool, was ist das für eine Plattform?
Kann man die nicht? Keine Ahnung, es ist eine Demo-Plattform, wo man einfach einen Text eingibt und die sagt das dann, aber du kannst es nicht als Wave-Datei runterladen, deswegen habe ich es dann wieder aufnehmen müssen.
Ja, hast du formattechnisch vor, das irgendwie weiter zu behalten, so Jingle und so?
Ja, ja, klar.
Weil das war ja eigentlich, du hast das so mit On-Tour noch am Ende.
Ja, ja, ich habe zwei verschiedene Jingles, weil ich war ja diesmal wirklich unterwegs, deswegen habe ich einen On-Tour-Jingle machen müssen. Ja, das habe ich eben. Die Hintergrundmusik ist CC-Musik.
Mhm. Super.
Frei verfügbar. Und okay. Dann einfach mit Text-to-Speech einen Text darüber gelabert. Selber wollte ich es nicht, das klingt zu unprofessionell, meine Frau wollte nicht, deswegen hat der Computer aushelfen müssen, wie es halt so ist im Leben.
CC-Musik zu finden war kein Problem oder so?
War relativ wenig Problem. Es gibt Jingle-Libraries auf Soundcloud, glaube ich, heißt dieses Ding.
Ja, Soundcloud.
Von EM Music, die 100 Jingles zum Downloaden, mhm, und Filmmusik stellen sie der Creative Commons zur Verfügung.
Ja, tue ich mir manchmal schwer. Es gibt ja so komplexe Regeln bei CC-Musik, oder? Die Free-to-Share und Free-to, keine Ahnung.
Ist nur Share-like. Share-like. Ich muss sie nur nochmal genauso sharen, wenn ich sie weiterverwende.
Okay.
Kein Problem.
Cool.
Ja, ansonsten, wie gesagt, ich war ja on Tour, ich war im Burgenland.
Ja.
Bei Elektrohaus werden wir uns über Bussysteme generell unterhalten.
Mhm.
Was es gibt, was sich tut. Jetzt nicht über ein Produkt im Speziellen, so wie beim EVN, sondern generell, was können Bussysteme, was machen die Installateure, also die Elektriker beim Installieren von Bussystemen, okay, wie man das vermarkten kann. Manieres wirst du hören, wenn du den dir anhörst.
Ja, das
war relativ nur mühsam Dingen, zu schneiden, weil es waren 3 Stunden, die wir da geplaudert haben. Wir haben wenig zusammenschneiden müssen, dass wir auf knapp eine Stunde kommen. Ja.
Boah, da ist ganz schön viel rausgehauen.
Ja, es ist ziemlich ausgeartet.
Gibt es noch eine Uncut-Version vielleicht irgendwann?
Nein, gibt es nicht.
Verdammt. Unter einer Stunde. Na cool.
Für die Hardcore-Hörer.
Ja, es dreht sich dann irgendwann, wenn man 3 Stunden redet, dreht sie sich auch irgendwann einmal im Kreis. Man kommt dann wieder zum selben Thema. Das habe ich dann versucht zu vermeiden.
Ja, ist das technischer Stunden Podcast geworden? Also, weil du Bussysteme und so, das klingt
eigentlich
jetzt
gar nicht so. Wir sind gar nicht auf Telegram eingegangen, sondern eher aus Nutzersicht, was bringt dir ein Bussystem?
Okay.
Finanziell, was kostet es überhaupt? Das ist kein Nix, weil man kostet viel. Gibt natürlich auch günstigere Alternativen. Man kann es ja sagen, da wo ich war, das Elektrohaus, die sind die Generalimporteur von Wima. Wima hat KNX zu Low Budget gemacht.
Okay.
Sie sind nicht zertifiziert, weil sie gesagt haben, sie wollen eben ein Low Budget KNX machen, haben dafür ein Telegramm ändern müssen. Jetzt ist es de facto KNX, aber nicht wirklich. Das heißt, sie haben nicht den Stempel. Kostet genauso viel wie eine normale Installation, kannst aber alles machen. Das ist herstellerunabhängig und erweiterbar als volles Programm.
Cool.
Aber es geht, wie gesagt, nicht um eine Firma, sondern eher um Bussysteme generell. Was bietet es mir an Vorteilen? Wie ist die Erweiterbarkeit? Was kann ich machen? Er berichtet zum Beispiel über seine Installation des Pools. Das war der Baumgarten, der Geschäftsführer von der Firma. Er berichtet über die Installation seines Pools, wie er sich sein Pool gemacht hat und einfach nur ein grünes Kabel hingelegt hat mit zwei Adern, und der Elektriker versteht bis heute nicht, wie er das schafft, so viele Lichter und Pumpen und alles über das eine Kabel zu steuern.
Ja, und Erweiterbarkeit, ist das ein offener Standard, der da verwendet wird?
Offener Standard ist KNX. Das heißt, auch wenn es die Firma Vimar nicht mehr geben sollte, ist es KNX, dass da über die Leitung drüber läuft, und du kannst jedes KNX-Gateway, jeden KNX-Sensor aktuell verwenden.
Ah, unabhängig. Cool.
Werden auf derselben Maschine hergestellt, kosten aber ungefähr die Hälfte. Weil dieser komische KNX-Stempel nicht
drauf ist. Hälfte ist was irgendwie, wenn man sich so
ein... Ja, ein 8-fach oder 6-fach Akteur kostet bei KNX um die 400 Euro. Mhm. Also 6-fach Akteur heißt, du kannst 6 Lampen steuern oder 6 Geräte.
Okay.
Bei denen kostet es irgendwo um 150, 200 Euro. Und wir haben uns auch unterhalten über diese Thematik, die wir beim letzten Mal, wo ich da war, angesprochen haben, mit den Ferienhäusern und Heizungen.
Ja, mit dem Pelletsofen.
Mit Pelletsofen über Fernsteuern ohne Bussystem. Diese Firma bietet auch an, Komplettlösungen für Raumthermostate. Das ist ein Raumthermostat mit GSM-Gateway. Das heißt, da kommt einfach eine SIM-Karte rein, und du kannst deine Heizung mit SMS, was auch immer, Datenfunk, sonst irgendwas erreichen.
Wie viel würde das System so, wie viel legt man dafür ab?
Um die 400 Euro.
Okay. Das
ist aber voll programmierbar, auch über das Handy erreichbar, dürfte irgendein kleiner Webserver dann dort drauf sein.
Nett.
Haben uns am Schluss ganz locker drüber unterhalten. Wir haben uns auch über Alarmanlagen unterhalten. Ist nicht allzu technisch, ist eher der Nutzen dieser Systeme.
Ja, was sind die Pläne für zukünftige Episoden? Hast du schon was im Auge?
Die nächste Episode, die ich plane, ist eben mit Harald, den man aus dem Podcast kennt.
Ja.
Da wird es ein bisschen technischer, da reden wir über 6LoWPAN.
Okay, was
Aber
ist das?
Das ist das IPv6-Funkprotokoll.
Ah, danke.
Auch bekannt unter Internet der Dinge,
falls du schon richtig, mal gehört hast. Ja. Gerade nicht richtig schnell geschaltet.
Das ist der, als nächstes geplant wird, dann wahrscheinlich ein bisschen technischer.
Sehr cool. Stolper.
Wir haben eine Unmenge Themen. Und zwar, der Horst erzählt uns hoffentlich was über die rechte, die rechte Wahrnehmung der GEMA lässt sich nicht in Creative Commons.
Das war letzten Dienstag ein Artikel oder letzten Mittwoch. Und zwar ging es da eigentlich um Creative Commons lizenzierte Soundfiles und wie Künstler damit umgehen. Und das war, glaube ich, ein Blog-Eintrag auf Telepolis, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Nein, Future Sound steht da.
Future Sound schon. Und auf jeden Fall ist bei dem Gespräch rausgekommen, dass wenn jetzt eine Band zum Beispiel sagt, wir stellen jetzt unser Lied nur eine Woche lang unter Creative Commons Lizenz, um die Verkäufe anzukurbeln oder so, oder wollen das halt irgendwie speziell machen, dann, dass die rechte Wahrnehmung, die rechte Verwaltungsorganisation, also GEMA in Deutschland, damit überhaupt nichts recht kommt. Weil die können nicht sagen, aha, das ist Creative Commons und das andere nicht oder nur aber eine Zeit lang oder so.
Wenn es einmal Creative Commons ist, dann ist es ja immer
dann
Creative
Commons. Aber, ich habe es leider jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber es ging darum, dass sozusagen die deutsche Wirklichkeit von der Industrie nicht so weit ist, dass sie mit den Creative Commons viel anfangen könnte.
Ich habe da ein praktisches Beispiel von einem Bild, nämlich in meinem Blog gibt es ein Affenhirn im Titel drinnen, falls jemand mal drauf geschaut hat, aber ich blog nicht mehr viel. Und dieses Affenhirn, das kommt aus der Wikipedia, und ich meine, super, CC-lizenziertes Affenhirn aus der Wikipedia, das nehme ich gleich für den Blog. Und irgendwann haben wir zufällig nochmal drauf geschaut, und da ist dann halt unten in der Wikipedia gestanden, Quelle Flickr, und wie ich dann aufs Flickr-Bild geklickt habe, ist aber nicht mehr CC-Lizenz gestanden. Und da vermute ich, dass der das mal als CC-Bild hochgeladen hat und später die wieder umgestellt hat auf normales Copyright halt. Und das Lustige ist, das ist aber in der Zwischenzeit in der Wikipedia bearbeitet worden, gerade gedraht und Kontrast angepasst und so weiter, auf Basis des CC-Bildes. Und jetzt ist im Endeffekt das Affenhirn in der Wikipedia ja trotzdem CC-lizenziert, würde ich mal sagen, rein gefühlsmäßig zumindest. Aber wenn der später irgendwann einmal auf Flickr das wieder umstellt auf nicht CC-lizenziert.
Ja, das ist eine gute Frage, wie sich das nämlich verhält, wenn man dann später die Lizenz ändert und so. Das ist
ein Graubereich. Wenn man die Bearbeitung des Bildes erlaubt, dann ist es ja so, dass das ein neues Werk im Prinzip
ist. Wie ein Fork bei einem Softwareprojekt.
Ja, genau, vielleicht.
Es gibt ja bei Creative Commons die No-Derivate.
Ja, das gibt es, aber das war es in dem
sehr
Fall
selten verwendet.
Ja,
ne? Genau, da verdichtest du eigentlich, dass jemand daraus
anwendet. Ich verwende das, glaube ich. Und zwar, wenn ich meine Enkel anderen was damit machen will, dass ich kurz zumindest einmal melden. Aber ich glaube, das ist auch Blödsinn, weil die, wenn es einer verwenden will, macht das wahrscheinlich trotzdem.
Ich habe noch eine Meldung gesehen, noch, wenn wir jetzt zum nächsten Thema gehen, und zwar, ja, wieder Thema Vorratsdatenspeicher, und zwar McLemon, also Twitter-User McLemon, hat, hat ein Mini-Projekt gestartet, und zwar, da ja die Liste nicht bekannt ist, der Provider, die speicherpflichtig sind, haben sie gesagt, sie machen das im Crowdsourcing-Verfahren und schreiben die Provider einfach an. Also du kannst deinen eigenen Provider anschreiben und fragen, was musst du jetzt speichern oder müsst du überhaupt speichern und so weiter, und die tragen das in einer Google Docs Tabelle zusammen, und bin ich gestern bei euch darüber gestolpert, über die.
Ja, ich habe an drei eine Anfrage gestellt.
Genau,
die und da war eine super mühsame Antwort gekriegt. Die haben nämlich geschrieben, ja, das ist jetzt Gesetz, deswegen machen wir es. Und aus, so ungefähr.
Und so in der Richtung, das haben wir eigentlich früher auch schon, also wir haben früher auch schon immer Daten bei Auskunft, ja, was das Gesetz jetzt vorgeschrieben hat. Und
also ich nicht so schlimm.
Genau, das, ich hab das, es ist ja so, dass diese Vorratsdatenspeicherung, da ist ja eine eigene Datenanwendung, die von der Datenschutzkommission genehmigt werden muss. Und da ist es ja so, dass viele Provider ihre zumindest ihre Genehmigung noch nicht haben, und manche angeblich haben nicht mal noch das gemeldet bei der Datenschutzkommission. Und da habe ich die Gelegenheit genutzt, beim Nachhaken gleich mal nachzufragen, ob 3 schon genehmigt ist. Aber aufs Nachhaken habe ich noch keine Antwort bekommen, aber immerhin ganz aktuell, vorhin auf Twitter hat das Social Media Team von 3 immerhin geschrieben, dass man sich quasi an die nochmal melden soll, damit das Ganze nicht so einen Shitstorm aushaltet. Also einen kleinen Mini-Shitstorm haben wir schon gemacht. Also das haben sie so natürlich nicht geschrieben, aber das wird wohl der Hintergedanke sein.
Ja, mittlerweile lernen die Unternehmen
so. Ja, also mit 2 Tagen Verzögerung werden die Tweets gelesen, die man an 3 Österreich auf Twitter schickt. Ja, und es gibt eben für die Anfrage einen Mustertext vom McLemon. Das ist, glaube ich, der Peppi, oder? Von dem ihr vorher geredet habt, gell? Oder? Der macht ja einen Podcast, nicht?
Ja, macht einen Podcast, der macht den Coco Heads.
Ja, Podcast. Ich weiß jetzt nicht genau.
Das könnte sein, ja.
Die kennen eigentlich vor allem von Twitter. Und da gibt es eben einen Mustertext, und im Prinzip braucht man nur diesen Mustertext her, wenn man ganz faul ist, und schickt den hin. Der wird dann verlinkt.
Meinen sind schon direkt, weil ich glaube, UPC steht schon drin.
Ja, genau, das sind inzwischen schon ziemlich viele Provider drinnen. Aber gerade wenn sich einer sträubt, ist es sicher vernünftig, wenn da 3-4 Leute hinschreiben, denke ich mal. Weil bei 3 zum Beispiel, wenn man jetzt dann eben zu dritt, glaube ich, und dass man sehen, was rauskommt. Ja, das nächste Thema wäre wieder vom Horst: Verschlüsselung im Browser auf Kickstarter.
Das ist ein Projekt.
Ja, was ist denn das? Es gibt ja
HTTPS Everywhere, kenne ich.
Das ist lange her.
Ja, da kann ich
von letzter Woche, ich weiß
also,
gar nicht.
Was es ja gibt, sind die Tor-Bundles zum Beispiel. Da sind ja das ein Paket, wo quasi Browser mit Tor-Plugin in ein Ding drin ist, das installierst und hast schon dann fix fertig. Du kannst dann Tor
übersteuern,
das brauchst du, aber das ist was anderes.
Ich glaube, ich erinnere mich, es ging darum, dass du über Social Networks verschlüsselt kommunizieren kannst. Also, dass du eine Meldung irgendwo hintust und und dann postest den Link in deinen Social-Netzwerken, und aber nur die Leute, die einen Schlüssel haben, können die Meldung dann auch wirklich lesen.
Ja, aber das ist super. Ein bisschen absurd.
Dann wird jetzt die Tweets nur noch aus Zahlenkolonnen und Buchstabenkolonnen bestehen.
Dann ist es gescheiter, per E-Mail das zu machen.
Und öffentlich.
Und zumindest bei Facebook Private Message ist es so, also auf Facebook.
Na, politisch hätte es schon einen Sinn, wenn du das machst, weil du die Leute dadurch zum Verschlüsseln animierst, weil sie sich dann irgendwann ärgern. Und vor allem das andere Lustige ist, dass du die ganzen Social-Netzwerke ärgerst, denen ihr Geschäftsmodell ja ist, die deine Daten auszuwerten. Und wenn die dann nur noch Kryptografie kriegen, müssen sie dann irgendwie Bestimmungen machen, dass Kryptografie verboten ist, was dann auch wieder mal die Nutzer vielleicht ein bisschen mehr wachrüttelt.
Also, ich darf auch sinnlose Zahlen posten.
Genau,
Ach so, und das ist auch ein Browser-Plugin, wo das dann automatisch dekodiert wird wahrscheinlich. Da macht es schon Sinn.
Ich nehme an, aber wenn ich es richtig kapiert habe, ich weiß es jetzt leider nicht mehr ganz, postest du die Meldung auf einen Server von denen.
Aha.
Und nur der den Schlüssel hat, kann sie dort lesen.
Aber das wäre auf jeden Fall eine lustige Idee, ein Plugin zu machen.
Und du kannst sozusagen bestimmen, wer das lesen darf dann wieder. Mhm. Ich meine, du kannst auch BGP-kodierte Sachen
genau. Aber wenn das ein Browser-Plugin ist, das automatisch die Nachrichten entschlüsselt, dann macht es schon Sinn, weil dann funktioniert es ja ohne Zusatzaufwand oder mit minimalem Zusatzaufwand.
Einmaligen Aufwand.
Seitdem habe ich leider nichts mehr davon gehört, aber werde dranbleiben.
Das ist ein Kickstarter-Projekt, oder?
Was ich genau.
Also, ja, vielleicht mal anschauen.
Und das, was du meinst, das ist wahrscheinlich ein Plugin, das SSL, also automatisch auf die SSL-Seite leitet, wenn es
ja, gibt. Richtig, genau. Das gibt es, HTTPS Everywhere ist für Firefox und Enforced HTTPS oder Enforced SSL heißt es für Chrome.
Genau, SSL Enforcer heißt es,
glaube ich. Ja, genau, SSL Enforcer.
Das verwende ich nämlich eh, aber da habe ich einige Probleme schon gehabt damit.
Wirklich, wa?
Warum? Weil nämlich zum Beispiel die, also was war ganz das Witzigste war bei der, ich glaube bei der Arbeiter, nein, bei den Volkshochschulen, sowas. Mhm. Da gingen wohl die Seiten, wo die einzelnen Kurse drauf sind, mit SSL, aber die Übersichtsseiten von den einzelnen Volkshochschulen sind mit SSL nicht gegangen und das war dann.
Und dann haut sie
jedes Mal, wenn man auf die Übersichtsseiten halt geklickt hat, ist irgendein Fehler gekommen.
Okay.
Also und wien.tv.at, das weiß ich nicht, ob das einen Zusammenhang hat, aber das funktioniert überhaupt nicht mehr bei mir seit neuestem. Und das ist, da bin ich halt ungefähr zum selben Zeitpunkt draufgekommen, wie ich dieses Plugin installiert habe. Ich weiß nicht genau, warum das ist, aber ich habe jedenfalls bei der Wiener Charta zum Beispiel nicht mitgemacht.
Entschuldigung, das muss man kurz erklären, wozu ist wien.tv?
Na, wien.tv.at,
nicht TV.
Die Website von der Stadtverwaltung.
Okay, na, die kenne ich ja. Das sind der Wien-Sender im Netz oder so.
Obwohl, auf der Wien-Seite gibt es ja auch so Wien-TV.
Habe ich noch nie geguckt.
Zumindest was sieht man
da? Ja, haben die so einen Videoblog?
Also einzelne Clips. Zu, es gibt manche Beiträge, haben jetzt einen Videobeitrag drin.
Okay.
Aber es ist noch nicht so, dass der Biertaucher-Videopodcast dort abgeloten werden darf, weil wir Wiener sind oder so.
Nein, ich glaube
noch nicht. Wird Zeit, dass
wir sind doch nicht als Videos.
Ja, vielleicht besser.
Wir machen einen Videocast für den nächsten.
Nein! So wie die FUPA, da habe ich jetzt mal einen Videobeitrag von denen gesehen.
Ja?
Ja, die machen manchmal auch Video und gar nicht schlecht. Die haben sich so offensichtlich auf einem Dachboden irgendwie, haben sie ein Studio gebaut mit 3 Kameras, die sie bedienen und einem iPad, das angeschlossen ist am Fernseher, wo sie dann rumsurfen und mit FaceTime, wo sie dann mit anderen Leuten chatten. Also technisch, Hut ab. Also die beiden sind gut drauf. Gut drauf.
Ja, das schaue ich mir dann mit der Google-Brille an. Und so.
Ja, genau. Head-up-Display, während du läufst, joggst.
Auto fährst.
In der Google-Brille gibt es jetzt irgendwas Neues. Ist ein Video zumindest.
Ja, letzte Woche ein Demo-Video.
Ein Demo-Video, genau.
Ja. Webstandard und Golem gewesen.
Und da gab es ja noch ein zweites Demo-Video.
Das Windows-Video.
Das realistischere Video, wo es da dann so wie es wirklich aussehen wird,
genau.
Wo dann die Werbeeinblendungen sind.
Okay, und dann gibt es noch ein Windows-Video, wo halt alle möglichen Windows-Fehlermeldungen kommen. Und das ist dann halt so.
Ja,
so
läuft auf das Android, es kommt keine Windows-Fehlermeldung. Du brauchst ein Android-Phone im Hintergrund, das über Bluetooth redet.
Was warst du?
Das ist ein Android-Phone im Hintergrund über Bluetooth verbunden und du steuerst damit nur das Android-Phone.
Aha, okay.
Aber was mich fragt, zu der Brille, die wird über Voice, also über Befehle, über Sprachbefehle gesteuert. Wenn das jetzt ein Massenmarkt ist und der U-Bahn sage ich jetzt irgendwas, dann reagieren auf einmal 10.000 Brillen.
Eben.
Wenn man jetzt sagt, mach Foto, geht es unter mich herum und alle Brillen, die mich hören, machen auf einmal Fotos. Oder wie
das funktioniert das? Das verstehe ich sowieso nicht, dass ich das bei Siri ja gedacht haben, weil das funktioniert, dass sobald man irgendwo öffentlich ist, könnte man vorstellen, dass es ja nicht mehr gescheit funktioniert. Ja,
können die das nicht schon erkennen? Einzelne Sprachprofile oder so?
Ja, also, es gibt Voice-Print-Software, die vor allem momentan so für den Callcenter-Bereich eingesetzt wird. Nuance ist ja der Marktführer, der so ziemlich alles zusammenkauft oder zusammengekauft hat in den letzten Jahren, was mit Spracherkennung und Text-to-Speech zu tun gehabt hat. Ist
das eine deutsche Firma, oder?
Nuance Communications ist, glaube ich, keine deutsche Firma, aber sie haben eine Niederlassung auch in Deutschland. Mhm. Und die haben ja für Rhetorik und was ich weiß, also die haben zig Spracherkennungs- und Text-to-Speech-Firmen gekauft. Mir fällt jetzt der Name ein, dieses eine Produkt, das ist neu so lang. Da geht es nämlich genau darum, Voice Fingerprinting.
Ja.
Und die vermarkten das so, also auch schon die Vorgängerfirma, bevor es bei uns war, dass du als Callcenter-Betreiber, wenn du zu einem Gespräch die Daten hast, kannst du die quasi, musst du eine Mindestaufnahmenlänge haben von einem Kunden und kannst dann so einen individuellen Fingerprint erstellen und dann den Kunden wiedererkennen, wenn er anruft. Mhm. Du kannst das für Fraud Prevention verwenden, also wenn er anruft, ist es wirklich der Kunde, passt der Fingerprint mit einem früheren Fingerprint zusammen. Und du kannst noch erkennen, bevor er sich, also wenn er anonym anruft, also von einem fremden Telefon oder ohne Anruferkennung, kannst du ihn anhand seiner Stimme erkennen. Wie weit das zum Beispiel datenschutzrechtlich interessant ist, weil bei Fotos auf Facebook hat sich jeder aufgeregt, weil man das sieht, während das im Hintergrund im Callcenter, während jetzt die Service-Hotline von der und der Firma das alles aufzeichnet, das ist.
Und ein weiteres, wofür man sich dann vielleicht schützen muss, mit Sprachsynthesizer zwischenschalten.
Also bei so Callcenter-Anrufen hört man ja manchmal, dass sie extra fragen, ob das Gespräch zu Trainingszwecken aufgezeichnet werden darf.
Genau.
Und wenn sie für das extra fragen müssen, müssen sie für das andere eigentlich auch extra fragen, möchte ich meinen.
Ich weiß es nicht.
Aber vielleicht ist das in Amerika alles anders.
Also in Amerika muss man explizit die Anrufer darauf hinweisen, dass es aufgenommen wird.
Okay.
Das ist dann die gleiche bei uns. Aber vielleicht wird das dann einfach standardmäßig abgespielt, bevor man anruft. Ob der meiner nicht will, hat man Pech gehabt.
Also ich wüsste jetzt keine konkreten Anwender. Also ich kenne nur das Produkt, das es gibt. Und ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich Firmen das einsetzen. Ja. Also und... Ja, also die Fähigkeiten sind schon ziemlich cool.
Ja, interessant wird schon. Also wie gesagt, bei den Siri Spracheingabe und so, dass das irgendwie rausgefiltert wird, wenn da jemand anderer im Blödsinn reinspricht. Power off.
Na, ich denke mir, das ist halt eher so für einen, nicht so für einen, für einen öffentlichen noch, Gebrauch, ja, sondern aber zu Hause, wenn ich... Ich meine, ich muss sagen, zum Beispiel bei Android-Sprachengabe verwende ich wirklich nur ganz selten eigentlich, und zwar wenn ich beim Autofahren an der roten Ampel schneller SMS schreiben möchte, ich komme später oder so, das geht sich gerade noch aus.
Okay.
Das sind zwei Tastendrücker und ich habe das offen. Mhm. Und das ist dann zwar meistens irgendwas ein, zwei Worte falsch oder der Inhalt kommt rüber. Und ich habe, ohne die Hände vom Steuer zu nehmen, quasi nur kurz eine rote Ampelphase reicht aus und ich bin keiner, der... Aber schreiben kann, wir hatten
Autofahrer. Zwei Worte falsch ist ein guter Schnitt. Ja. Ich komme später, zwei Worte falsch ist ein guter Schnitt.
Ja. Das Status der Spracherkennung.
Naja, das wäre mit dem iPhone nicht passiert. Oder?
Wer weiß, bei all den Siri-Scherzen.
Das wird ja alles weggeschickt, dann ist die Datenverbindung zu schlecht und das geht nicht schnell genug.
Also prinzipiell funktioniert es eigentlich gut. So jetzt
die Android-Sprache, ist das die lokal oder wird das auch weggeschickt?
Das wird auch weggeschickt, also die haben es alle nicht. Weil technisch wird so gemacht, also bei beiden, aber hinter Siri steckt ja auch Nuance Communications zum Beispiel, die haben die verwendeten Dienste. Die machen lokal mit einem Fingerprint, also die aber sie rechnen aus dem Audiomaterial einen Feature-Vektor raus, wo jetzt so, keine Ahnung, 15, 20, 30 Zahlen, und diesen Vektor kann man dann mit geringer Bandbreite übertragen und dort den Text umwandeln. Also sie machen so Preprocessing lokal, dann nur mal einen Datenvektor
so rüber, läuft das.
Ohne dass man das ganze Audio übertragen muss, und dann kommt der Text zur Tour.
Interessant.
Und ja, geht dadurch recht flott und ist auch mit mobilem Internet mittlerweile sehr gut möglich.
Aber Internet braucht man.
Ja, stimmt. Das geht leider nicht ohne.
Ja, bei Symbian gab es das lokal, aber ich habe es nie benutzt, weil es nicht wahnsinnig gut funktioniert hat.
Das ist der Trade-off für lokal.
Inzwischen gibt es aber eine App, die das Ganze wegschickt, glaube ich, die heißt V-Lingo, weil die habe ich noch nicht wirklich ausprobiert.
Ja. Genau, V-Lingo ist auch das. Das mittlerweile auch von Nuance gekauft
auch
worden.
Gekauft,
Nuance kauft wirklich alles, was in die Richtung geht. Wenn man das beobachtet, diese Firma, die hat man nicht so im Endkundenmarkt kennt, aber Flingo zum Beispiel, so wirklich alles, was mit Text-Speech oder Spracherkennung zu tun hat, gehört zu Nuance oder wird bald zu Nuance gehören, wenn man sie die letzten 5 Jahre einfach nur beobachtet.
Das gibt es ja eher für Android. Hast du das mal ausprobiert, ob das
genau gut, besser, oder schlechter? Samsung hat das nämlich sogar integriert in ihre Geräte. Ja. Da brauchst du nur zweimal den Homebutton drücken und dann öffnet sich die Flingo.
Hallo.
Und dann sagt sie... Normalerweise kannst du sagen, was möchten sie tun, und dann kannst du sie, ja, keine Ahnung, anrufen, SMS, und dieses Feature wird auch verwendet halt. Und vorher hatte ich auf einem anderen, also auf meinem früheren Phone, habe ich halt Flingo verwendet für diesen Zweck. Aber dahinter ist dieselbe Spracherkennung, das Engine. Jo. So viel zu Android.
Und so viel zu Android. Ja, kann ich ja gleich weiter, da mein Rant von letzter Woche so gut angekommen ist.
Ja, hat Google zurückgeschrieben.
Ja, hat sich Google meinem Willen gebeugt. Nein, ich habe es geschafft, das Update, das neue, over the air sogar einzuspielen.
Echt, also offiziell sozusagen.
So richtig offiziell, richtig offiziell.
Und hast du was tun müssen dafür?
Ja.
Aber ich habe irgendein Update gekriegt, ohne was zu tun.
Wirklich, wahr?
Dann habe ich gedacht, das war jetzt dein Rant, und jetzt haben sie schnell reagiert.
Dass sie darauf reagiert haben. Kann sein, dass es auch ohne funktioniert hätte, aber ich habe dann so in den Foren begonnen nachzulesen, was eben ein gefährlicher Weg ist, und dann haben auch schon die ersten unseriösen Webplattformen die Tricks veröffentlicht, wie kann man schneller an das Android 4.0.4 Update rankommen, und die Anleitung war dann folgendermaßen: Man geht irgendwie unter Systemeinstellungen zu seinen installierten Apps, geht dort auf alle, und dort gibt es ein Programm, das nennt sich google.apps.services oder so in der Richtung, und dort kann man das dann anwählen und Daten löschen geben. Das hat den Effekt, dass du dich beim Android Marketer neu anmelden musst und ein paar Daten weg sind oder so, und dann gehst du zurück zum Update-Service, wo du halt manuell prüfen kannst, ob ein neues Update da ist, und dann wird es nicht sofort installiert. Die Leute berichten von 100 bis beim ersten Mal hat es geklappt. Und ich weiß nicht, bei der Arbeit, immer wenn man so fertig war, habe ich da mal diese Prozedur, man geht dann immer wieder neu auf Löschen und neu auf Updaten und neu auf Löschen und neu auf Updaten, habe ich das irgendwie so 25 Mal gemacht und irgendwann war mal, hip, hip, hurra, das Update ist da.
Na, das ist ja super.
Ja, also ich weiß nicht warum, vielleicht hat das funktioniert. Deswegen habe ich, bei der Themenbeschreibung geschrieben, esoterische Methoden und für ein esoterisches Update. Also ich weiß nicht, ob es das war oder ob es einfach so funktioniert hat, weil ich 5000 Mal auf den Update-Button geklopft habe irgendwie. Das Update selber war irgendwie beunruhigend. Hast du das auch so erlebt?
Ich habe nicht rausgekriegt, was jetzt anders ist eigentlich.
Ja, das sowieso. Das ist schon noch ein eigener Punkt. Aber das Update selber, also da wird dann over the air das eingespielt und dann dreht sich's ab, dann fährt sich's runter und sagt, ich installiere es. Und dann ist aber 5 Minuten in einem Status, wo es an ist, aber keiner dieser Lichterchen leuchtet, kein Bildschirm an ist.
Du kannst es auch nicht abdrehen und andrehen. Ja, das entmündigt dich sozusagen.
Das hat mich vollkommen beunruhigt. Ja, ich habe ein schlechtes Gewissen, kurz vor Mittagessen das noch anzuwerfen. Und dann habe ich halt den Klotz gehabt, ja, schaue ich nicht drauf, erst nach dem Mittagessen
wieder.
Und dann hat es funktioniert.
Ich mache das immer gerne, dass ich da Mittag esse, dann ist es so ein Stress.
Ja, genau. Aber ich muss sagen, ja, ein inoffizielles Update ist irgendwie beruhigender. Also das ist runter abgelaufen.
Kannst du sagen, was jetzt neu ist oder was jetzt...
Deswegen sage ich ja, das esoterische
Update.
Ich bilde mir schon ein, du, der Bildschirm dreht sich jetzt schneller und jetzt alles flutscht besser. Man weiß es nicht, weiß es nicht. Keine Ahnung. Also ich habe auch keinen großen Unterschied gemerkt. Von den Features soll es nicht, also es sollte ein Bug gefixt sein, den habe ich schon bemerkt, dass nämlich die Ruferkennung nicht immer funktioniert, sondern dass nur die Zahlkolonne dargestellt wird von der Rufnummer. Das funktioniert jetzt besser, aber auch nur gefühlterweise, also nichts Aufregendes.
Zu dem habe ich heute im CT oder im IX, nein, ich glaube CT, gelesen, wie gesagt, die große Problematik bei Google halt, die Updates, Latenz der Hersteller und so weiter. Und ich habe mir gedacht, da kommt die große Weisheit in dem Artikel raus und die sind zum Schluss gekommen, es kann nur Google etwas tun, sie sollen einfach langsamere Updates rausbringen.
Oh, langsamer.
Nicht alle halben Jahre neues Android, sondern alle 2 Jahre neues Android.
Dann das ist der Lösungsvorschlag.
Zumindest wirklich ernsthaft gemeint, dass sie halt größere Updates machen und nicht, ich mein, ja... Das löst halt nicht das zugrunde liegende.
Nein, überhaupt nicht.
Und müssen die Updates eher klein sein, weil das ja die Plattform mit der größten Verbreitung ist und deswegen wahrscheinlich auch die Plattform mit den meisten gefundenen Sicherheitsschwachstellen, oder?
Ja, weil besonders wenn so kritische Sicherheitslücken im Kernel drinnen stecken, das muss halt dann schon auch jetzt fix getauscht werden. Ich meine, das sind jetzt tragbare Computer und da wird mit langsamen Updates das ist Öl ins Feuer.
Es muss irgendein Mechanismus, ein Patch-Mechanismus müssen die irgendwie schaffen, dass sie es einführen. Und das ist halt schwierig, weil dann muss man sich mit den Herstellern einigen, wo dürfen sie eingreifen und wo nicht. Weil derzeit können die Hersteller alles ändern, wenn sie wollen.
Das ist anscheinend sehr viel.
Man kann Treiber und so müssen sie ja zum Teil ändern für eigene Hardware. Aber auch halt im Android-Framework, was damals bei HTC bei meinem ersten hier, damals mitbekommen habe, war es, weiß nicht, wie es bei aktuellen Geräten ist, die haben auch ziemlich viel im Framework verändert. Das hat man auch als App-Entwickler gemerkt, dass einzelne Dinge anders funktioniert haben, die als im Standard-Emulator. Ja. Und das ist natürlich dann aufwendig. Das kannst du dann nicht von Google-Seite raus pushen, ein Update, weil du nicht weißt, wie der Hersteller das adaptiert hat. Und die sind dann einfach nicht willens oder nicht fähig, so viele Geräte zu aktualisieren. Ich meine, nicht willens, weil kaufst du ein neues, machen sie wieder einen Umsatz. Machen sie ein altes besser, dann haben sie nichts davon.
Der Lifecycle ist ziemlich kurz und da ist die Motivation wahrscheinlich ziemlich klein. Dabei bei der letzten Google-Konferenz hat es schon so ein Lippenbekenntnis zumindest gegeben, wo sie gegen die Fragmentierung des Marktes irgendwie haben ein paar große Unternehmen unterschrieben, dass sich verpflichten, innerhalb eines gewissen Zeitraumes da Updates rauszuschieben.
Das waren, glaube ich, 6 Monate und mindestens 18 Monate nach dem Verkauf noch zu unterstützen, also Updates nachzureichen. Und CD hat dann, also CD Magazin hat dann die auch angeschrieben, die Unternehmen auf dieses Abkommen und da war, glaube ich, nur Motorola zu einer Stellungnahme überhaupt bereit und alle anderen haben das gar nicht mehr kommentieren wollen.
Motorola ist schon der Mutterkonzern, schon im Mutterschiff angekommen.
Also irgendwie ist das noch nicht die grüne Wiese momentan.
Überhaupt nicht.
Da wünschen wir uns noch was Besseres für Android 5.0.
Ja, definitiv.
Tja, bei Nokia war das auch ein Riesendrama immer und deswegen da war halt die Verzögerung, da war der Schuldige leicht auszumachen, das war nämlich immer der Netzbetreiber. Und deswegen habe ich das so lustig gefunden, wie ihr euch da aufgeregt habt in der letzten Folge über das Ganze. Weil gerade wieder das Symbian Bell Update hatte für die ersten Symbian 3 Geräte Ewigkeiten gebraucht, bis das endlich mal rausgekommen ist. Und dann haben wir nochmal den Netzprovider einen Monat oder zwei draufgelegt. Aber es ist auf anderen Plattformen auch nicht besser, nur beim iPhone halt, weil die alle unter der Knute haben.
Ja, da ist die Knute mal was Gutes, wenn es um Updates geht.
Ja, aber das andere ist halt, Sicherheitsupdates kommen beim iPhone ja eher langsam.
Ja.
Zumindest, naja, aber das ist wahrscheinlich inzwischen schon ein Jahr her, weil im Mac-PC-Nux-Podcast gab es ja mal einen Bericht über irgendein Update, das man über den Cydia Store installieren konnte, um irgendein Security-Loch zu stopfen. Und ich meine, dasselbe Loch ist, glaube ich, dieser Jailbreak damals angegangen, das ist das Lustige. Naja. Und bei Nokia ist es generell so, dass die halt das Update rausbringen für die offenen Geräte. Mhm. Und das kann man sich dann runterladen im Prinzip vom Nokia-Server mit einem Tool dafür, das halt so tut, das wäre das offizielle Update-Software und holt sich dann halt die Dateien und dann kann man es über das Handy einfach drüber flashen.
Wenn es für offene Handy Geräte muss man da auch den Bootloader anlocken oder was wie?
Nein, glaube ich nicht. Wenn, dann geht es automatisch. Da gibt es auch chinesische Software, aber zum Glück englischem Interface. der sagst halt, die Dateien bitte aufs Handy flashen, dann drückst du mal auf los und dann passiert das. Und da muss man halt aufpassen, dass die richtigen Dateien sind. Ja. Aber was funktioniert, ist, dass man auf ein Handy-Provider-Gerät kann man eben die offene Software, die früher veröffentlicht wird, draufflashen, ohne Probleme normalerweise. Mhm. Ich zumindest habe noch keine Probleme gehabt. Was man allerdings bedenken muss, der SIM-Lock, der ist unabhängig davon. Also der bleibt natürlich trotzdem.
Okay.
Ja, und da wir jetzt noch, wenn wir beim Handy-Updaten sind, noch das letzte Thema ein. Für die erste Generation Symmetrie-Geräte, also N8, C601 und E7 ist das.
Klingende Name.
Ist quasi schon wieder mal das nächste Update in Sicht, weil zumindest fürs N8 ist jetzt eine Firmware aufgetaucht aus dubioser Quelle, wo die ganzen neuen Widgets und Features drinnen sind von dem Kamerahandy, was sie auf dem Mobile World Congress vorgestellt haben.
Das mit der tollen Zeiss-Optik. Oversampling-Technologie.
Ja, genau. 41 Megapixel. Oh,
ja, genau, das war das.
Die Betriebssystem-Features werden dann für die alten Handys unter Anführungszeichen auch kommen.
Okay.
Mehr oder weniger bald. Das Einzige, was nicht rauszufinden war bis jetzt, ist, ob das neue Kamera-Interface für sie auch zumindest kommt. Das wäre noch was. Aber das hat bis jetzt eigentlich immer ganz gut funktioniert. Also hoffe, dass das so sein wird.
So, mir ist jetzt gerade noch ein Schlüsselwort eingefallen, nachdem ich suchen kann, das kann ich nachreichen. Diese Sprecheridentifikation, das Produkt heißt Free Speech.
Okay.
Das ist wie Free Speech. Nuance Free Speech, die haben das. Und Nuance Voice Passwort.
Nuance Voice Passwort, das
ist jetzt das Daten, genau. Also da habe ich jetzt also nachdem gegoogelt kurz und da hat gleich das Datenblatt gefunden.
Mhm.
Kann man sich anschauen, wenn es einen interessiert.
Ja. Jo. Wie wäre es mit schöner Leben zwischendurch, oder?
Das wichtigste Thema übersprungen. Iron Sky wäre ja von punktemäßig vor dem allen gewesen.
Genau. Achtung, Leute, nicht spoilern.
Oder sonst muss ich
mir die Ohren zuhalten, dass ich das Mikro falle.
Ich möchte vorausschicken, es tut mir leid, dass wegen meiner großen Filmsucht nichts draus geworden ist, dass ich so lange warten und wir haben als Biertaucher alle gemeinsam angeschaut, was diskutiert wurde. Aber dann habe ich gedacht, nein, ich will es jetzt sehen,
Genau, das von auch gleich gedacht und bin auch gegangen. Und ich habe ungefähr eine halbe Stunde, bevor ich ins Kino gegangen bin, schnell einen Tweet ausgeschickt, wollte nicht mitkommen und komischerweise hat niemand Zeit gehabt.
Tut mir leid. Zumindest geantwortet habe ich mir dazu.
Genau.
Ich weiß nicht, was sagst du, Martin, aber ich denke, man kann eine Biertaucher-Empfehlung aussprechen. Sehr empfehlenswert.
Warte, das müssen wir jetzt Ö3-mäßig machen. Wie viel Biere nehmen wir? 8 von 10 Bieren.
8 von 10 Bieren.
Oder 7 von 10 Bieren.
Nein.
8 schon.
Oh, ja, volle Punkte. Das heißt, man muss 8 Bier trinken, um
gut zu fühlen. Nein, also der Film ist so viel wert, als würdest du 8 Biertaucher-Biere
trinken. Genau.
Und was kann man dazu sagen?
Also sagen wir halt einmal das Allgemeine zuerst. In Wien kann man in der Zeit nur in vielen Casino im Original sehen und das ist, glaube ich, auch empfehlenswert, weil nämlich die Deutschen Deutsch reden und da haben sie extra deutsche Schauspieler genommen, dass die vernünftig Deutsch reden. Und die Engländer, also die Amerikaner reden halt Englisch.
Und die Deutschen reden dann auch manchmal Englisch, wenn sie mit den Amerikanern reden, was sehr lustig ist.
Genau. Und das ist halt dann auch so, dass die quasi von der Story her besser Englisch können müssen, können ja tatsächlich besser Englisch. zum Beispiel die Englischlehrerin kann natürlich relativ gut Englisch.
Stimmt, als die.
Und der Kommunikationsoberlingste, der nächste Führer wird, kann auch relativ gut Englisch. Und der Wissenschaftler zum Beispiel kann aber schlechter Englisch.
Das Schöne ist aber auch das Deutsch, das sie sprechen, Feinheiten. Zum Beispiel das aufgemerkt.
Ja, genau.
Ja. Und ohne zu spoilern wollen, also wirklich das Zitat des Filmes: Vollmond war gestern. Das erkennt man dann, wenn man den Film anschaut.
Ein Insider.
Was kann man denn verraten?
Ja, man kann verraten, dass es beim, wie heißt das, beim Credit Screen ganz am Schluss eine riesenlange Latte gibt, also nur wer den Film finanziert hat. Also da dürften so und so viel Kraut.
So genau,
die ganze, sind dann halt namentlich.
Da gab es irgendwie die Story, ist ja von der Community zumindest mitbearbeitet worden. Aha. Aber das habe ich nicht weiter verfolgt, war so zumindest wirklich? So, wie das diese Credits interpretiert. Mhm. Und ja, weiß ich nicht, was die Community genau gemacht hat. Aber es ist irgendwann mal gestanden, ohne die Community wäre nichts gegangen, weil die so viel beigesteuert haben.
Gibt es eine Fortsetzung?
Ich nehme stark an, dass der
das Ende hat er auf Fortsetzung nahegelegt, wenn du bis zum Schluss drin gesessen bist.
Oh, sehr gut.
Also
sehr
bis
gut.
Der Credit Screen aus war.
Ah nein, das habe ich versäumt. Oh, jetzt muss ich nochmal hingehen.
Das war's jetzt hier. Ich sag's euch natürlich nicht. Wer die Tweets aufmerksam gelesen hat, nicht meine.
So,
das ist wieder was gelernt. Also, es ist jetzt nicht so wahnsinnig toll, aber am Ende vom Credit Screen gibt es dann einen Hint, wie der Teil 2 aussehen könnte.
Es kann nicht mehr lang dauern. Ich muss den Film auch sehen.
Und das Filmcasino scheint irgendwie jedes Mal komplett ausgebucht zu sein, nachdem es das einzige Kino ist.
Einmal keine.
Als kurze Warnung, es ist mit Untertitel allerdings.
Okay.
Die sind natürlich nur dann, wenn sie Englisch reden, immerhin.
So irritiert aber am Anfang ein bisschen, weil dann reden sie Deutsch und man hat plötzlich keine Untertitel und ist schon so trainiert aufs Untertitel lesen.
Er spielt ja der Udo Kier mit. Ich bin ja ein großer Udo Kier-Fan. Das ist schon allein ein alleiniger Grund, mir den Film anzuschauen. Abgesehen von der guten Plotline anscheinend.
Ja,
hoffentlich.
Also in einigen Kritiken hat sie dann, die Gags haben unterschiedliches Niveau.
Ja, es war durchmischt besprochen auf jeden Fall. Deswegen war ich
nicht kritisch. Also im Gegensatz zu sonstigen Filmen, die ich anschaue im Kino, war jetzt kein Witz, der mir zu primitiv war. Oder so.
Okay,
so.
Es ist gut ausgegangen, ein cooler Film, ein cooler Movie.
Auch politisch anspruchsvoll genug unterhalten worden.
So kann aber nicht überhaupt so nicht mehr. Ja, es ist schon ein.
Was ist denn das? Raumschlachten.
Ja, genau, es ist alles drinnen.
Alles, was brauchst.
Die grobe Story braucht man, glaube ich, gar nicht anreißen, weil es derartig absurd, dass man sie in drei Sätzen eigentlich nicht wirklich eindampfen kann, ohne dass es lächerlich wirkt. Und außerdem weiß es wahrscheinlich schon jeder.
Ja.
Was ist passiert?
Nazis am Mond. Nazis sagt alles.
Ja, genau. Aber was mir abgegangen ist, ich hätte noch gern gesehen, wie die überhaupt auf dem Mond gekommen sind.
Das wird nicht erwähnt.
Ja, eben, das wird nicht erwähnt. Aber das
Prequel-Alarm.
Ja, genau.
Internet aber
ich. Angeblich, also ich bin so vom Kino gestanden und irgendwelche haben halt erzählt, dass es irgendwann mal ein deutsches U-Boot gegeben hat, das irgendwann zu einer Eisscholle gefahren ist und der Hakenkreuzfahne reingehauen hat. Soweit das Richtige. Und die Fan-Story sozusagen ist halt, dass die dann nicht nur die Fahne reingehauen haben, sondern halt die Abschussbasis gebaut haben oder was auch immer.
Ich glaube, du findest das auf der Webseite vom Film.
Da genau,
haben sie irgendwie Material zum Film, also wo sie halt die Story weiterspinnen oder halt die.
Da habe ich noch gar nicht geschaut, aber es gibt da eine umfangreiche Webseite, habe ich schon gesehen.
Hast du eine Filmempfehlung, Gregor?
Ja, ich habe ja auch. Ich war auch im Kino. Für mich gab es keine Nazis, sondern Piraten. Pirates.
Von Animation,
genau. Also wie ich jetzt weiß, sind das keine Animations, die sie rausbringen, sondern Claymations von dieser Knetmasse.
Stop Motion sozusagen.
Ja, Stop Motion, alles handgemacht, also so gut wie alles. Ich habe schon
Wallace und Gromit. Oder?
Genau, Wallace und Gromit von den frühen Filmen. Daher kennt man die Aardman Productions eigentlich. Da hat nämlich der federführende Hauptproducer ist der Nick Park. Und das war, damals ist man auf diese Filme gekommen, waren irrsinnig populär. 2008 ist der letzte rausgekommen. Es waren drei Kurzfilme, ein Kinofilm und dann wieder ein Kurzfilm. Und Wallace und Gromit damals war schon, ist einfach, kann man schon sagen, das war Kult. Ja. Weil es geht über einen Erfinder in einem kleinen Vorstadt, einer nicht näher benannten, und seinem sehr intelligenten Hund, der immer so schlaue Bücher liest wie Electronic for Dogs oder ja, immer solche Sachen. Also Dogs are, Men are from Mars and Dogs are from Pluto. Und das war damals schon immer ein großer Aufreger, wenn da Sachen rausgebracht hat und liebevoll gemacht, also mit den Requisiten, man muss sich echt vorstellen, die brauchen sehr, sehr lange, weil sie an mehreren Szenen parallel arbeiten, weil sie wirklich Frame für Frame einfach die Bilder aufnehmen und das animieren. Und ich hatte ein bisschen Bauchschmerzen im Vorfeld, mir den Film anzuschauen, weil er hat auch so Mie-Mai-Kritiken bekommen. Und
war nicht traurig genug wahrscheinlich.
Genau.
Das wird jetzt so schnell
werden. Ja, richtig, das ist der Running Gag. Ja, obwohl, es gibt ein bisschen Trauer auch. Aber im Rahmen. Ja, die Kritiken waren so, ja, und jetzt wollen sie in Amerika punkten und die Story ist so ein bisschen flach und so. Mhm. Und wahrscheinlich bin ich befangen, aber mir hat das sehr, 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 sehr gut gefallen.
Also du gibst eine Biertocher-Empfehlung?
Ja, definitiv. Also der Nick Park ist zwar nicht mehr mit von der Partie, aber es ist ein wirklich schöner, lustiger...
Was merkst du jetzt, dass die Knetfiguren anders sind oder
irgendwas fehlt? Also deswegen sind diese Kritiken auch mit Vorsicht zu genießen. Da gibt es eine eingeschworene Fangemeinde, die das schon vor 10 Jahren gekannt hat. Und die ursprüngliche Storyline von Wallace & Gromit war auch ein bisschen nerdiger. Also so nicht so direkt an Kinder gerichtet. Die jetzige, natürlich beraten, ist schon ein sehr poppiges Thema. Die zeitgeistigen Referenzen sind gestiegen natürlich, aber es ist ein Spitzenfilm, also kann man echt sagen. Es geht um einen Piraten, also einen Haufen von Piraten, eine Truppe, die mit sehr viel Herz dabei sind, aber nicht sehr talentiert in der Piraterie. Und der Herr Hauptkapitän, der möchte der Pirat des Jahres werden. Da gibt es natürlich sehr viele Mitbewerber. Und er hat nicht sehr viel Schätze, aber Gott sei Dank trifft er auf Charles Darwin. Und dieser Charles Darwin, der bekannte Forscher, entdeckt, dass der Kapitän einen sehr seltenen Vogel bei sich hat. Und um diesen Vogel entspinnt sich dann eine Abenteuergeschichte, wo hin und her gejagt wird, wer den Vogel gerade hat und wie sich das Ganze entwickelt. Nein, ein wirklich, wirklich lustiger Film und man muss sich das einfach anschauen, was die an Detailtreue reingeschrieben haben, die ganzen Requisiten, die sie gebastelt haben und die Gags, die sie reingebaut haben. Also total schöner Film. Und bei der Wikipedia-Recherche bin ich noch drauf gekommen, dass ich einen Wallace & Gromit-Film noch gar nicht gesehen habe, nämlich einer, der 2008 rausgekommen ist. Auf Leben und Brot heißt er, ist mir vollkommen im Gang.
Auf Leben und Brot?
Ja, auf Leben und Brot. Und den muss ich nachholen.
Ja. Ja. So, was auch empfehlenswert ist, man kann auf YouTube auch suchen, da gibt es so Werbetrailer für ein Waschmittel, das der auch mit den Knetfiguren gemacht hat, noch vor den Wallace & Gromit. Und die haben aber auch schon die Qualitäten.
Stimmt.
Das ist sehr, sehr süß zum Anschauen.
Habe ich nämlich auch nachgelesen, weil ursprünglich wollte BBC ihn überreden, eine Fernsehserie zu machen, hat aber nicht gemacht, hat er zunächst einmal abgelehnt und hat aber diese Werbespots produziert. Ja, und die Aardman Productions generell kann man empfehlen. Also es gibt eine super abstruse Serie, die nennt sich Rex the Runt, über eine Hunde-WG, wobei einer als ein weiblicher Hund, dann ein relativ normaler Hund, ein Hund, der waffennarr ist und die ganze Zeit dann mit der Pistole rummarschiert, und die lassen doch abstruse Storyplots, die lassen dann irgendwann mal den Stöpsel aus der Welt raus und solche Sachen. Also man sieht, sie sind schon gut drauf und sehr britisch, sehr lustig. Kann man sich immer anschauen.
Das heißt, du verlinkst es in den Shownotes.
Ja, definitiv.
Apropos Shownotes, da ich derzeit einen Podcatcher habe, der keine Shownotes anzeigt, nämlich den Carcast, mit dem ich sonst sehr zufrieden bin, werde ich jetzt mich bemühen, jedes Mal die Shownotes anzusagen. Also die Shownotes zu dieser Folge, falls ihr Podcatcher sie nicht anzeigt, sind auf http://spielen-programmieren.at/de/podcast/biertaucher/2012/047.
Wow. Fehlerfrei, das muss man fast samplen.
Apropos Feed, nochmals ein Dankeschön an unseren Hörer, der mit den Yahoo-Pipes den Early Birds Feed gebastelt hat. Sehr cool, sehr beeindruckend.
Ja, du hast dich ja weiter damit auseinandergesetzt.
Es hat mich dann inspiriert, mich auch damit zu beschäftigen. Und ich habe für Peter Burgethofers Podcast einen Feed gebaut, der zumindest auch Text, also auch Inhalt anzeigt.
Was ist faul am Peter Burgethofer? Was hat er reingebaut?
Er hat generell, also er verwendet eine Software, er hat immer geschrieben, glaube ich, wenn ihr etwas Besseres kennt, soll er es ihm bitte sagen, aber er hat halt nur so ein Tool, das für einen Mac, mit dem er dieses XML-File generiert.
Okay.
Und hat dann, also im Feed sind diese iTunes Namespace Tags, also iTunes Doppelpunkt, Description, iTunes Doppelpunkt. Ja. Und das zeigt halt der Beyondpod bei mir am Handy nicht an. Und das heißt, ich sehe das nur den Titel.
Kann er gar nicht, keine iTunes-Tags?
Anscheinend nicht.
Okay.
Und außerdem ist es so, dass sowieso nur ein Satz immer ist pro Folge. Mhm. Und ich habe jetzt so gemacht, ich habe dann nicht den Original-Feed als Basis genommen, sondern die Website, also das Blog. Und da habe ich mir gesagt, ich habe das vorher noch nicht gekannt. Ich war jetzt echt inspiriert durch diese Arbeit von, wer war es eigentlich?
Der einer der Andreas, Andreas von Bitcoin-Stammtisch.
Aber seine Arbeit hat mich da sehr inspiriert und ich habe dann auf selben Prinzip dann halt dieses Block mit einzelnen Teilen zerlegt und mit einer Regex rausgepasst, den Text. Mhm.
Mit einer Regex? Wie schaut das überhaupt aus, das User-Interface von diesen Yahoo-Pipes?
Man sieht so kleine Blöcke hin und her.
Okay,
also und einer ist also ein Regex-Block, wo du kannst dann verschiedene Teile, also ich also mit den Klammern setzen, kannst verschiedene Groups machen und dann die einzelnen Teile habe dann...
Aber visuell aufbereitet dann?
Ja, schon visuell, aber du hast halt dann in deinem Regex-Block musst du die Regex jetzt schon schreiben.
Okay.
Also gab es da nicht mal für Android so ein Ding, das nannte sich, glaube ich, App-Inventor, das sollte es, so wie es zumindest schon so ähnlich ausgeschaut haben, oder?
Das hast du mal.
Aber das gibt es nicht mehr, den App-Inventor, oder? Oder gibt es ihn noch?
Die Technik ist jetzt Open Source. Dieselbe Technik, die bei Scratch drinnen ist und ist jetzt ein allgemeines grafisches Programmiersystem, das du eine beliebige Programmiersprache koppeln kannst.
Ah, okay, lustig. Und Lego Mindstorms ist, glaube ich, auch so ähnlich, wie man es...
Ja, genau.
Wenn man nicht gerade das... Wie heißt das? Da gibt es ja so ein C für Lego. Okay. Nein, aber das offizielle Lego Mindstorms Programmieren ist, glaube ich, auch so ähnlich wie bei Yahoo Pipes.
Die C-Bindings sind dann noch, ich glaube, 5 Jahre.
Ich kenne ja noch die Pentaho Data Integration, das ist so für Datentransformation von einem Format ins andere umwandeln und da ziehst du auch so Blöcke rein. Und für die ganz komplizierten Sachen, wenn es nicht mehr anders geht, hast du eh auch so Programmierblöcke, wo du JavaScript-Code reinwerfen kannst oder Java-Code.
Aber wie gesagt, Yahoo Pipes geht es halt primär darum, Webinhalte zu nehmen, zu parsen, um zu formen, Feeds zu erzeugen. Also es ist genau auf diesen Zweck eigentlich zugeschnitten. Und du kannst verschiedene Input-Sourcen, kannst von einem RSS-Feed, von einer Webseite, wie gesagt, mit Regex-Sachen, oder kannst auch statische Elemente reinbauen. Und
wahrscheinlich das Praktischste an Yahoo, oder?
Ja, eigentlich schon.
Das hat mich auch am ersten Tag, wo ich bei Flickr mich angemeldet habe, auch genervt, weil dann hat man sich auch gleich einen Yahoo-Account anmelden müssen irgendwie und dann ist man gleich von dieser Flickr-Ästhetik in so das violette Yahoo-Ding reingekommen und ich habe mich wahnsinnig geärgert.
Und überhaupt, mir kommt vor, dass alles außer Google mühsam ist, oder ist das schon ein bisschen brainwashed? Ich habe jetzt aus irgendeinem Grund wieder einmal in das Windows Live-Dingsbums reingeschaut, weil sich das auf meinen Windows-Computer aktualisiert hat und das hat ausgeschaut irgendwie wie von vor 10 Jahren oder so. Aber der Windows-Messenger, der klappt alles zusammen jetzt und da ist Facebook und so weiter alles drin. Oh. Microsoft und Facebook hat da, glaube ich, eine Partnerschaft.
Soll auch so eine Art Microsoft Docs für Facebook rauskommen. Also so wie Google Docs, halt, dass du in der Wolke docken kannst und Word-Dokumente schreiben und dann halt Facebook-User gleich darauf zugreifen.
Seine Antwort Facebook-Timeline. Auf
Google Docs. Ja. Aber ich habe es bis jetzt nur gehört, ich habe noch nie was gesehen.
Ich will Open Docs, irgendwas Offenes.
Ja, wir basteln da nicht Open Office gerade dran. Da gibt es ja dieses Broadway-Backend von GTK. Also dieses Toolkit, was zum Anzeigen von Grafik unter GNOME, von dieser Desktop-Umgebung unter Linux. Da gibt es ein Stück Software, eine Library, die nennt sich Broadway. Und da kannst du eben deine Programme in HTML5 anzeigen lassen. Und nicht OpenOffice, sondern jetzt LibreOffice, die arbeitet daran, irgendwie eine Webversion auf Basis dieser...
Das heißt, du hättest dann ein LibreOffice in der Cloud,
genau.
Aber ohne Google.
Ja, also prinzipiell wäre das möglich. Und auch generell wäre es super, irgendwie desktop-mäßig developen, aber gleich dann auch im Web vielleicht deployen, wenn es gut geht.
Genau, und wenn es gut geht, du könntest es auch selber betreiben auf einem eigenen Server. Wenn
das heißt, ich könnte meine eigene Cloud aufsetzen.
Ja, zum Beispiel. Und
super.
Ist ja egal, wer es macht, das ist immer irgendwie abhängig von einem Anbieter und von dessen Schicksal, wenn es die Firma nicht mehr gibt.
Das heißt, du hast eine ganz neue File-Sharing-Möglichkeit dadurch, ne? Wenn jeder seinen eigenen...
Könnte man, aber da gibt es einige.
Na, ob ich da jetzt ein Word-Dokument teile oder ein LibreOffice oder gleich ein MP3 einbinde oder ein
Film. Dann kann ich mir mein MP3 bei S64 encodieren und schreibe es in ein Textdokument.
Für solche Zwecke kannst du wahrscheinlich Uncloud oder so solche Sachen auch.
Nein, das Coole ist, wenn ich die Cloud selber hoste auf meinem Server.
Ja, genau, Uncloud kannst du dir auf deinem eigenen Server installieren. Okay. Genau, das funktioniert. Ich möchte jetzt ich beschäftige mich gerade, aber das tease ich nur an, weil ich noch nicht wirklich damit beschäftigt habe. Ich habe mir einen Status.net-Server installiert auf dem Home-Server und überlege mir, ob ich mir nicht so einen kleinen Family-Social-Server aufsetze.
So ein Social-Network für deine Familie?
Ja, genau. Status.net ist ja die Software, auf der Identica, die Alternative zu Twitter, basiert. Ja. Und ich habe mir das jetzt wieder angeschaut, das Identica. Ich wollte eigentlich schon hinschauen.
Du hast jetzt Identica nicht über irgendeinen Clipper-Client benutzt, sondern wirklich nativ auf die Identica-Webseite?
Ja, also Identica schauen. Es hat mich erstaunt, jetzt, wie ich drauf geschaut habe, weil die jetzt echt sich wegbewegen vom klassischen Twitter-Konzept. Mhm. Zum Beispiel die Threads, also Threads, so quasi Threads gibt es, wenn du Antworten bekommst, dann wird das nicht so in einer Timeline einer Wurscht wie bei Twitter angezeigt, sondern direkt unter dem Post, auf die sich das Ad bezieht. Und es gibt Optionen, dass du so Umfragen machen kannst oder direkte Fragen stellen kannst. Also die machen interessantes Zeug.
Ja, das klingt echt spannend.
Ja.
Weil das ist ja immer ein bisschen ein Problem gewesen, dass das, also das, mein Problem mit dem Ganzen ist wahrscheinlich, dass es immer über den Twitter-Client, das zufällig auch kann, benutzt habe. Ja. Und deswegen hat es natürlich komplett
gleich ausgeschaut.
Weil da muss ich direkt mal den Entwickler anschreiben, dass er da ein bisschen was weiterentwickeln muss in Richtung Identica.
Na, ich werde berichten, also wie sich das anlässt.
Cool. Ja, jetzt haben wir noch, nachdem es ja extra mal gewünscht wurde, den Balluch-Teil.
Balluch.
Ja, hochinteressanter Titel, den du da gepostet hast, Martin.
Und zwar hat der Martin Balluch sich mit Kriminalpolizisten irgendwie getroffen und unterhalten, die ihm gegenüber positiv eingestellt waren. Und die haben ihm ein paar Tipps gegeben, wie man der Vorratsdatenspeicherung entgeht. Und, was noch interessanter ist, ihm erzählt, dass die Polizisten selbst schon ein bisschen das Ganze suspekt finden und deswegen mehrere Wertkartenhandys besitzen.
Wirklich?
Damit sie.
Also der Trick war, glaube ich, dass du dir im Ausland, aber nicht in Deutschland, ein Wertkartenhandy kaufen sollst.
Ja, genau.
Das richtig das, weil die Amtshilfe so ein Problem ist in Nachbarländer, außer Deutschland,
wo das schnell geht. Wenn man jetzt
und dann leitest dein eigenes Handy auf dieses Wertkartenhandy um. Den Teil habe ich nicht ganz kapiert. Das ist irgend so ein Vorwort. Das
ja,
heißt, du musst deine Nummer nicht ändern, sondern es wird
einfach durchgreifen. Ich weiß nicht, wie genau diese Umleitungen bei GSM funktionieren. Weißt du das zufällig?
Wenn du umleitest, dann zahlst du halt das Gespräch dorthin, soweit ich weiß, oder?
Ja, genau. Aber wieso wird das von der Vorratsdatenspeicherung noch nicht erfasst?
Das Ziel der Umleitung wird erfasst. Aber wenn dieses Ziel eine Wertkarte ist, zu dem es keine Datensätze gibt, oder müssen, also das Ziel der Umleitung ist eine ausländische Wertkartennummer, nehme ich mal an, dann müssen sie zu dem Provider gehen.
Ins Ausland.
Und
das war jetzt das Coole, da hat er nämlich gesagt, man soll dann alle 6 Monate oder so das Handy wechseln, weil Polizeiintern die so lange brauchen, bis jetzt in Bulgarien einen Antrag gestellt haben, dass den die Firma ausfindig machen. Halt alles außer Deutschland, weil bei Deutschland funktioniert die Amtshilfe sehr unkompliziert.
Und dann hat er noch geschrieben, dass die gesagt haben, dass bei SMS der komplette Inhalt 6 Monate lang gespeichert wird. Weißt du das zufällig? Nein. Nachdem du ja unser Vorratsdatenspeicherungsexperte bist.
Dass das nicht laut Gesetz ist, dass nur die Verbindungsdaten
gespeichert werden. Also im Gesetz weiß ich ganz konkret steht das drin, dass es nicht gespeichert wird.
Nicht der Inhalt, nur die Verbindung.
Und wenn es jemand machen würde, wäre das ganz klar darüber hinaus. Das heißt, das dürften sie nicht.
Und laut der Aussage von den Polizisten haben sie eh schon immer die ganze SMS gelesen. Weil, ne?
Nämlich auch so, also da auch bisher durften ja, also bisher im Datenschutzgesetz steht da drin, man darf nur speichern, was man für den Betrieb braucht. Alles, was du darüber hinaus speicherst, also ist das Prinzip der Datensparsamkeit. Mhm. Und alles, was du darüber hinaus speicherst, ist ja eigentlich schon nicht ganz okay oder im Graubereich.
Ja.
Und du sollst es auch nur, oder darfst es ja eigentlich nur so lange halten, wie du es brauchst für Einspruchsrechte und so dergleichen. Und SMS-Inhalte brauchst du zum Beispiel auch jetzt nie für die Abrechnung.
Genau, sobald es zugestellt ist, muss es nicht gelöscht werden, das Provider-seitig.
Aber wenn es aus irgendeinem technischen Grund oder organisatorischen, betrieblichen Grund da wären, also Daten, die da sind, kann die Polizei natürlich, oder mit einem richtigen Beschluss natürlich immer abholen, auch schon bisher.
Die Frage, gab es da jemals irgendwelche Web-Interfaces, wo die SMS drinnen sind? Und dann ist gleich die nächste Frage, sms.at hat jetzt ein neues Ding, wo die SMS quasi dann in der Cloud drinnen sind irgendwie. Und das ist ja dann sicher auch vorratsdatenspeicherpflichtig. Und da sind die Daten natürlich da, weil das ja das Geschäftsmodell von denen ist, dass das über das Internet abrufbar ist.
Die Frage, ob die groß genug sind.
Wenn es groß genug
werden sie wahrscheinlich sehen, weil 200.000 Euro Umsatz ist jetzt nicht so wahnsinnig
viel, oder? Und nur als Kommunikationsdienstleistungen müssen es sein. Aber nur wenn es keine SMS sind im technischen Sinne, vom Handy zu Handy, dann ist es auch nicht mehr speicherpflichtig, weil nämlich WhatsApp von Handy zu Handy geht ja auch über eine App, übers Internet.
Aber
ist aber keine SMS, wird nicht gespeichert.
Ja, aber wird wahrscheinlich trotzdem gespeichert für die Abwicklung vom Dienst, oder?
Wenn es erstens WhatsApp ist, hat kein österreichischer Dienstanbieter, aber
die sind, du hast dich mit dem WhatsApp-Server verbunden.
Ja, also in Österreich wird nur dein Internetprovider auch intern
verbunden. Aber sms.at wäre unter Umständen vielleicht, ich weiß nicht, davon, wo der Server steht, aber
wer zu den österreichischen Anbieter müsste man Zumindest fällt es nicht um dieses Thema SMS an sich. Ja. Weil die Vorratsdaten sind ja ganz klar umrissen, diese was. Also was
jedenfalls betrieblich da ist. Die Polizisten haben gesagt, sie verwenden SMS eigentlich überhaupt nicht mehr.
Also nur mal andere Dinge.
Das was machen die? Rauchzeichen.
Oder nein, die Begründung war ganz lustig, weil es nicht in die Ermittlungen von den Kollegen hineinkommen wollen.
Ah, ja. Okay.
Genau. Das einfach stört.
Ah, okay.
Interessant. Also, laut Baluch haben sie ihm dann auch zugegeben, dass wenn ein Ermittler was an Verdacht hat, dann ist jede SMS, die ja speziell aus Abkürzungen besteht, wie komme gleich, wird dann so hingedeutet, dass in das Beuteschema von dem passt. Genau, aber ich nehme an, was ich ein bisschen herausgelesen habe, es geht da mehr um Privatsphäre, einfach, ja, dass genau. Der Kollege nicht wissen muss, dass er ein Verhältnis mit dem und dem hat oder wie oft er im Dienstzeit seine Mutti anruft und so Zeugs. Ne? Und das steht sich einmal genau, der Hintergrund. Genau.
Und dann gab es noch drei andere Blogposts von Martin Balloch, wo er sich mit Raiffeisen im Kartellverband und der industriellen Landwirtschaft anlegt. Bin schon gespannt. Was da, er macht ja andauernd solche Blogposts, das ist ja schon normal.
Aber Balloch Blog ist wirklich das Lesenswerteste von der Blogserie. Genau. Es gefallen mir einfach die richtigen Feinde.
Diese drei Blogposts, jedenfalls über Raiffeisen, CV und Landwirtschaft, sind besonders lesenswert.
Mhm. Kommen als Links in die Shownotes.
Ja, okay. Frau Freddy ist dabei nur der eine, aber da kann man auch natürlich hinzufügen. Der eine Link ist, glaube ich, auch fehlerhaft.
Ich habe mir das gerade gedacht, da komme ich ganz woanders.
Ja, fällt nämlich was. Ja. Das kommt davon, wenn man am Spielplatz die Links eine postet. Aber WhatsApp, es gibt ja jetzt haufenweise, das iOS macht ja auch automatisch iMessage, dann Google Talk wäre quasi das Pendant vom Android.
Oder diese Messenger von Google Plus oder
theoretisch
auch Facebook Messenger.
Also, genau, aber Google Plus ist, und Google Talk ist ja irgendwie das Gleiche, oder?
Ich weiß nicht mehr, ich habe das.
Ich habe den Eindruck gehabt, dass jetzt, ich habe jetzt auf einmal meine ganzen Google Plus Leute auch im Gmail.
Furchtbar.
Und bei Nokia gibt es das jetzt danach. Da hat es Puls, das ist das letzte, was ich gepostet habe. Aber die haben das noch als Beta-Test, das mehr oder weniger auf den Beta-Test laufen, deswegen verwendet es kaum wer. Und das funktioniert so, dass man so ähnlich wie bei Google über die E-Mail-Adresse quasi wird der Kontakt hergestellt.
Okay.
Bei WhatsApp ist ja das Problem, dass man quasi gezwungen wird, das ganze Telefonbuch nach Amerika zu schicken.
Gut, dick wird das gemacht.
Ja, das geht mir ratzfatz, und weg ist das Telefonbuch.
Einmal ja,
und dann ist es.
Also bei WhatsApp funktioniert es ja so, dass dann automatisch über die Telefonnummer zu allen anderen, die auch WhatsApp benutzen, quasi die Verbindung hergestellt wird und man dann chatten kann.
Genau, das siehst du auch bei Anhieb im Telefonbuch, wer von deinen Kontakten das schon hat zum Beispiel. Mhm. Der hat auch seine Kontakte hochgeladen. Ist es aus Anwendersicht natürlich super schön, sehe ich sofort, wer es hat, aber halt aus Datenschutzsicht halt ein bisschen bedenklich.
Ja.
Bei Google Talk ist es ja im Prinzip Jabber.
Ja, eigentlich kann ich nichts
mehr. Ich glaube, sie haben ein paar Erweiterungen, aber prinzipiell dieses
Java, ja, genau.
Das ist ja ein erweiterungsfähiges.
Genau, ja. Da müsste man nur mal einen ordentlichen Client schreiben oder so und dann könnte man schon vorverschlüsseln und dann hätte man da vielleicht weniger
Puls. Ich glaube, dass du du kannst das in einen normalen Java-Client kannst
du reinhängen. Und geht das dann auch mit Hangout und diesen Oberspazetten?
Nein, Hangout, das weiß ich nicht.
Ja, das ist die große Frage.
Ja, genau. Ja. Aber das bloße Textchatten funktioniert und das, ich vermute, dass wahrscheinlich das Telefonieren auch funktionieren würde, dass ich bei Java inzwischen auch schon dabei, was ich so gehört habe, ausprobiert habe ich es noch nicht.
Ja.
Und wie funktioniert es bei iMessage? Das ist eigentlich über die E-Mail-Adresse, nicht? Nur, dass du halt dass du so eine Apple-ID natürlich brauchst.
Braucht man die nicht sowieso,
oder? Braucht man sowieso, wenn man ein iOS-Gerät benutzen will, vernünftig. Das ist richtig.
Ich habe noch keine praktische Erfahrung gesammelt.
Und bei Nokia wird das dann so funktionieren, dass immer über die E-Mail-Adresse der Kontakt hergestellt wird und dann soll es aber auch Android- und iOS-Apps geben. Ich bin gespannt, ob da was rauskommt. Aber obwohl man jetzt nichts davon gehört hat, wird fleißig dran herumgebastelt, weil es gab nämlich wieder ein Update und ich habe bei einer Usability-Befragung mitgemacht, wo ich hoffentlich noch einen Amazon-Gutschein bekomme. Und wenn man es getan hat.
Ja, also es tut sich auf jeden Fall was in dem Bereich und das mal schauen, vielleicht gibt es noch.
Ah ja, und Samsung macht ja, glaube ich, auch. Da gab es doch mal eine Newsmeldung, aber das ist wahrscheinlich nur in Korea-Thema oder wieder eingeschlafen. Im Prinzip das gleiche von Samsung, so irgendwie.
Ich muss gestehen, verwende ich das Samsung-Tools alle nicht.
Ja, so. Benutze es vorbei.
Ich möchte mich weniger an den Hersteller binden, sobald ich mich daran gewöhne, was Art Geräte abhängige App irgendwas kann und dann wechsle ich auf ein anderes Android, dann bin ich, so haben wir damals gemerkt, wie ich umgestellt bin für HTC. Genau,
Samsung. Aber du hast prinzipiell schon die Firmware von Samsung drauf laufen,
oder? Ja, schon, aber
wie ich... Wie das ist nicht das HTC das, Sense, sondern das Samsung Touch. Touch Wiz.
Aber verwende ich auch nicht. Also ich habe mir einen eigenen Launcher aus dem Markt installiert.
Ah, okay.
Und bei dem kann ich mal auf jeden Android installieren, dann schaut es auf jedem Android gleich aus. Und so bin ich schon von
ein bisschen liegt es schon durch, wie du gemeint hast, manche Applikationen haben sie ja schon tiefer reingehackert.
Ja, genau, aber nur die kannst du entweder mit Root deinstallieren oder zumindest deaktivieren, dass du es nicht mehr siehst.
Und okay.
Aber ich habe mich damals halt angewohnt, ich möchte nichts benutzen, was mich an einen Hersteller bindet, weil dann kann ich später ein Handywechsel von Samsung auf Motorola oder auf sonst was, ist so absolut transparent. Die Hardware ist anders, ist schneller, aber das Gerät schaut für mich gleich aus.
Mhm.
Und das habe ich auch geschafft, dass ich mit Titanium Backup alles gebackupt,
fertig.
Neues Gerät ausgepackt und schaut genauso aus wie das vorige. Ja, ich bin weiß ich, Gewohnheitstier und so.
Ja, ja. Wer nicht?
Ist na gut. Praktisch.
Bitte, ein Schlusswort für uns alle?
Habe ich keins.
Das ist das Beste. Schlussworte sind aus für heute.
Noch einmal ein kleiner Hinweis, da ich immer so lange brauche, bis ich die Shownotes wirklich zusammengepixelt habe. Der Gregor ist meistens so schnell und hat am Dienstag 23 Uhr meistens schon den Biertaucher-Podcast per FTP abgeloadet. Also wer auf die Shownotes verzichten kann und das gleich hören möchte, jeden Dienstag um Mitternacht circa unter http://spielenprogrammieren.at/biertaucher-files gibt es alle.
Wir können also,
es ist auch in den Shownotes verlinkt.
Wenn schon da, nur die,
die vielen Links und Bilderchen.
Wir können ja jetzt auch den Andreas Early Bird Feed veröffentlichen.
Der ist auch schon immer drauf.
Den twittern wir einfach mal raus. Psst, wer sich umschaut, wird es finden.
Genau, man müsste ein bisschen ein Mysterium.
Ja, genau.
Das sind nur für Leute, die den Podcast bis zum Ende gehört haben.
Na dann.
Alles klar.
Schön war's. Bis dann. Tschüss.
Ciao. Tschüss.